Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan für diese Welt, für uns Menschen und für sein Volk Israel. Oft, aber nicht immer, erfahren wir seine Pläne aus seinem Wort. Manchmal liegen sie für uns aber auch im Dunkeln. Und wie er sie ausführt, wann und mit wem, das obliegt seinem Willen und seiner Entscheidung. Aber sie betreffen fast immer unser Leben und rufen auch zu Entscheidungen, denen wir ausweichen können oder aber uns diesen Entscheidungen stellen. Eine Person durfte das auf besondere Weise erleben. Unerwartet stand sie als junge Frau plötzlich im Fokus der Gnade des Gottes Israels, Maria. Ihr wurde unumwunden vom Engel bekannt gegeben, dass sie ein Kind gebären wird, dessen Name und Wirkung Immanuel sein soll. Immanuel, Gott ist mit uns. Wie hat sie das aufgenommen? Sie sagte: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Bewundernswert, nicht? Schwanger und voller Erwartung besucht sie ihre Cousine Elisabeth und bricht dort in einen wunderbaren, großartigen Lobpreis aus. Das Besondere an diesem Lobpreis ist ihr Blick weg von ihr selbst. Sie erhebt in prophetischer Art, möchte ich sagen, die Größe und Macht ihres Gottes für die kommenden Zeiten. Es heißt da in der Bibel: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig, also die stolz sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und all seinen Nachkommen. Maria begegnet also Gottes Plan mit Glauben und Lobpreis. Ihre Freude wurzelt nicht in äußeren Umständen, sondern in der Treue Gottes. Das ist viel mehr wert und ist viel weiter gefasst als die Freude auf das besondere Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt. Advent bedeutet damit aber auch für uns, sich mit Maria zu freuen über das, was Gott tut und was er noch tun wird. Diese Freude ist tief und tragfähig, auch wenn der Alltag herausfordernd bleibt. Der Lobpreis Marias erinnert so stark an den Lobgesang der Hanna anlässlich der Geburt ihres Sohnes Samuel. Es zahlt sich aus, mal in 1. Samuel, das 2. Kapitel, die ersten 10 Verse zu lesen, wie Hanna ihren Gott gepriesen hat. Und Marias Freude über Gott, den Herrn, deckt sich mit dem Aufruf zur Freude, wie Paulus es beschrieben hat im Philipperbrief, im 4. Kapitel: Freuet euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freuet euch in dem Herrn. Dieses Lied der Maria ist eigentlich das älteste Adventslied. Es ist zugleich das leidenschaftlichste, ja, man möchte fast sagen, das revolutionärste Adventlied, das je gesungen worden ist. Hier ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie manchmal auf Bildern dargestellt sehen, sondern es ist die leidenschaftliche und begeisterte, im wahrsten Sinne des Wortes, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, ein starkes, ein unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Ohnmacht der Menschen. Maria, die gehorsam und demütig an sich geschehen lässt, was der Geist ihr gebietet, die den Geist wehen lässt, wo er will, sie spricht aus diesem Geist heraus vom Kommen Gottes in die Welt, vom Advent, von der Ankunft Jesu Christi. Sie weiß ja besser als irgendwer anderer, was es heißt, auf Christus warten. Sie wartet ja anders auf ihn als irgendein anderer Mensch. Sie erwartet ihn als seine Mutter. Sie erfährt es selbst am eigenen Leib, dass Gott wunderbare Wege mit den Menschen geht. Dass er sich nicht nach der Meinung und Ansicht der Menschen richtet, dass er nicht den Weg geht, den die Menschen ihm vorschreiben wollen, sondern dass sein Weg über alles begreifen, über alles beweisen, frei und eigenwillig ist. Wo der Verstand sich entrüstet, wo unsere Natur sich auflehnt, wo unsere Frömmigkeit sich ängstlich fernhält, dort, gerade dort, liebt es Gott zu sein. Dort verwirrt er den Verstand der Verständigen, dort ärgert er unsere Natur, unsere Frömmigkeit. Dort will er sein und keiner kann es ihm verwehren. Und nur die Demütigen glauben ihm und freuen sich, dass Gott so frei und so herrlich ist, dass er Wunder tut, wo der Mensch verzagt. Dass er herrlich macht, was gering und niedrig ist. Das ist ja das Wunder aller Wunder, dass Gott das Niedrige liebt. Wie Maria selbst sagt, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott in der Niedrigkeit, das ist wohl das revolutionärste, das leidenschaftlichste Adventwort. Maria, die Zimmermannsfrau, die Arbeiterfrau, unbekannt, bei den Menschen unangesehen, aber gerade in ihrer Unansehnlichkeit, in ihrer Niedrigkeit bei den Menschen von Gott angesehen und auch ausersehen, Mutter des Weltenretters zu sein. Nicht wegen ihrer irgendwelcher menschlicher Vorzüge, auch nicht wegen ihrer gewiss großen Frömmigkeit, auch nicht wegen ihrer Demut und nicht wegen irgendwelcher Tugenden, sondern ausschließlich und allein darum, weil Gottes gnädiger Wille das Niedrige, das Unansehnliche, das Geringe liebt und erwählt und groß macht. Es ist unfassbar. Gott schämt sich der Niedrigkeit des Menschen nicht. Er geht mitten hinein, er wählt einen Menschen zu seinem Werkzeug und tut seine Wunder dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Gott liebt das Verlorene. Gott liebt das Unbeachtete, das Unansehnliche, das Ausgestoßene, das Schwache und Zerbrochene. Fast möchte man sagen, ach, wäre ich doch ein Schwacher und wäre ich doch zerbrochen und wäre ich doch ausgestoßen, dann wüsste ich wenigstens, Gott liebt mich. Wo die Menschen aber sagen, verloren, da sagt er, gefunden. Wo die Menschen sagen, du bist gerichtet, da sagt er, gerettet. Wo Menschen sagen, nein, da sagt er, ja. Wo die Menschen ihren Blick gleichgültig oder hochmütig wegwenden, da ist sein Blick von einer Glut der Liebe wie nirgends sonst. Wo die Menschen sagen, Verachtung, da ruft Gott, selig bist du. Wo wir an einem Punkt in unserem Leben geraten sind, dass wir uns nur noch vor uns selbst und vor Gott schämen, wo wir meinen, Gott selbst müsse sich jetzt unserer schämen, wo wir uns Gott so fern fühlen wie irgend je im Leben, da gerade ist Gott uns so nah wie nie zuvor. Da will er in unser Leben einbrechen, da lässt er uns sein Herannahen fühlbar spüren, damit wir das Wunder der Liebe, seiner Nähe, seiner Gnade begreifen sollen. Das ist wahrer Advent. Und nicht die Millionen Lichter und Tausende Advent- und Weihnachtsmärkte. Wenn Gott die Maria zum Werkzeug erwählt, wenn Gott selbst in der Krippe von Bethlehem auf diese Welt kommen will, so ist das nicht ein idyllisch verbrämtes, kitschiges Bild, sondern es ist der Beginn einer völligen Umkehrung, einer völligen Neuordnung aller Dinge dieser Erde. Gott dreht alle Maße um. Da fällt mir das Lied ein, das wir früher auch gesungen haben und auch in einem Kinderfest gesungen haben. Alle schauen auf das große Tor, denn wenn er kommt, dann kommt er sicher. Ich möchte es fast singen, weil es mir so im Ohr ist, das Lied von Manfred Siebald. Denn wenn er kommt, dann kommt er sicher hier beim großen Tor. Nur die Dummen und die Armen stehen verloren an der Hintertür. Und dann kommt der Refrain. Ich möchte was singen mit der Martha. Große Leute gehen durchs große Tor und sehen auch keine kleinen Leute mehr. Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor. Durch die Hintertür kommt er. Wenn wir an diesem Advents- und Weihnachtsgeschehen teilnehmen wollen, so können wir nicht einfach als Zuseher wie bei einem Theater daneben stehen und uns an all den freundlichen Bildern freuen, sondern dann werden wir selbst in diese Handlung, die da geschieht, in diese Umkehr aller Dinge mit hineingezogen. Was wird da gespielt, wo Maria die Mutter des Erlösers wird, wo Gott in der Niedrigkeit der Krippe in die Welt kommt? Was wird da gespielt? Und das wird aber nicht gespielt. Was passiert da? Weltgericht und Welterlösung. Diese beiden Dinge geschehen da. Das ist es, was hier geschieht. Und das Christuskind in der Krippe selbst ist es, das Weltgericht und Welterlösung hält. Es stößt die Großen und Gewaltigen zurück. Es stützt die Throne der Machthaber, wie Maria es in ihrem Lobpreis gesagt hat. Es demütigt die Hoffärtigen, die Stolzen. Sein Arm übt Gewalt über alle Hohen und Starken. Und er erhebt, was niedrig ist, und macht es groß und herrlich in seiner Barmherzigkeit. Und darum, wenn wir es überhaupt tun, und darum können wir an seine Krippe nicht treten, wie an die Wiege eines anderen Kindes. Sondern wer an seine Krippe gehen will, mit dem passiert etwas. Der oder die kann nur gerichtet oder erlöst wieder von ihr fortgehen. Der oder die muss hier entweder zusammenbrechen, oder er oder sie weiß, die Barmherzigkeit Gottes hat sich mir zugewandt. Was heißt es, dass solche Dinge vom Christuskind gesagt werden? Wer es als Redensart nehmen will, der tue es und feiere Advent und Weihnachten weiterhin so, möchte ich sagen, heidnisch unbeteiligt wie bisher. Aber es ist keine Redensart. Denn das ist es ja, dass es Gott selbst ist, der Herr und Schöpfer aller Dinge, der Herr, der hier so gering wird, der Herr in den Winkel, der hier in den Winkel, in die Verborgenheit, in die Unansehnlichkeit der Welt eingeht, der in der Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit des Kindes uns begegnet und unter uns sein will. Und das nicht aus Spielerei, weil wir das so rührend finden, sondern um uns zu zeigen, wo er sei und wer er sei, um von diesem Ort aus alles Menschliche groß sein wollen, zu richten und zu entwerten und auch zu entthronen. Der Thron Gottes in der Welt ist kein menschlicher Thron, sondern er findet sich in den menschlichen Abgründen und Tiefen in der Krippe. Um seinen Thron herum stehen keine schmeichelnden Vasallen, sondern dunkle, unbekannte, fragwürdige Gestalten, die sich an diesem Wunder nicht satt sehen können und ganz von der Barmherzigkeit Gottes leben wollen. Wir wollen in wenigen Tagen Weihnachten feiern. Wirklich als Fest des Christus in unserer Welt. Und da müssten wir vorher noch etwas bereinigen, was in unserem Leben eine große Rolle spielt. Advent hat mich dann erinnert, ist ja früher, vielleicht wisst ihr das, als Fastenzeit gefeiert worden. Als eine Zeit, in der man sich besinnt, aber wirklich besinnt, nicht besinnungslos wird, sondern sich besinnt auf Gott, den Retter. Wo man sich besinnt, was in meinem Leben vielleicht nicht in Ordnung sein könnte. Wir müssen uns klar werden, wie wir angesichts der Krippe künftig über hoch und niedrig im menschlichen Leben denken wollen. Wir sind zwar alle keine Gewaltigen, auch wenn wir es vielleicht manchmal gern wären und wir uns das ungern sagen lassen. Große Gewaltige gibt es immer nur wenige, aber umso mehr kleine Gewaltige gibt es. Solche Leute, die, wo sie es können, ihre kleine Gewalt spielen lassen und die nur einem Gedanken leben, immer höher hinauf. Gottes Gedanke, das wissen wir schon, heißt anders. Er heißt immer tief hinab, in die Niedrigkeit, in die Unscheinbarkeit, in die Selbstvergessenheit, in die Unansehnlichkeit, in das Nichts gelten wollen, in das nicht hoch sein wollen. Und auf diesem Weg begegnen wir Gott selbst. Ob dieses Weihnachten uns dazu helfen wird, noch einmal an diesen Punkt radikal umzulernen, umzudenken und zu wissen, dass unser Weg, sofern er ein Weg zu Gott sein soll, uns nicht auf die Höhen, sondern ganz wirklich in die Tiefen zu den Geringen führt. Und dass jeder Lebensweg, der nur ein Höhenweg sein will, ein Ende mit Schrecken nehmen muss. Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt es nicht hingehen, dass wir Jahr um Jahr Weihnachten feiern und mit ihm nicht ernst machen. Er hält sein Wort gewiss und er wird Weihnachten, wenn er in seiner Herrlichkeit und Macht in die Krippe eingeht, die Gewaltigen von ihrem Stuhl stoßen, wenn sie nicht endlich Umkehr halten. Und das sind alle gemeint, die sich selbst auch für groß und gewaltig halten. Es ist eine wichtige Sache, auch für eine christliche Gemeinde, dass sie sich in diesem Punkt versteht und dass sie aus solcher Erkenntnis die Konsequenzen für ihr Zusammenleben zieht. Damit beziehe ich mich darauf, wie Jesus sagt, wer groß sein will, der sei euer Diener, euer aller Diener. Wer von uns wird wohl recht Weihnachten feiern? Wer alle Gewalt, alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, Mut, alle Eigenwilligkeit wirklich niederlegt an der Krippe? Wer sich hält zu den Niedrigen und Gott allein hoch sein lässt? Wer im Kind in der Krippe die Herrlichkeit Gottes gerade in der Niedrigkeit schaut? Wer mit Maria spricht, der Herr hat meine Niedrigkeit angesehen. Und ich möchte die Predigt beenden mit dem Wort von Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Amen. Wir möchten noch still werden zum Beten. Meine oder unsere Seele erhebt den Herrn und unser Geist erfreut sich Gottes, unseres Heilandes. Ach, wie dankbar dürfen wir sein, dass wir so etwas von dieser Maria, die dich, Herr Jesus Christus, unter ihrem Herzen getragen hat, dass wir so etwas von ihr hören durften und hören dürfen und immer wieder nachlesen dürfen, wie sie dich gesehen hat, dich, den allmächtigen Gott, und wie sie auch sich gesehen hat. Und wir wollen lernen davon und wollen uns freuen darüber, dass du, o Gott, dich diesen Menschen, uns Menschen, zugewandt hast. Und es ist viel leichter zu verstehen, wenn wir dort nach Bethlehem schauen und dich, den großen Gott, in der Krippe liegen sehen. Und nicht ein verbrämtes, kitschiges Bild vor uns haben, sondern den großen, allmächtigen Gott dort als Kind liegen sehen. Wo wir es wagen, sich der Krippe zu nähern, weil du klein bist und arm bist und uns gar nichts antun kannst und auch nichts antun willst, als nur deine Liebe und deine Barmherzigkeit uns gegenüber zu zeigen. Auf diese Art und Weise, so können wir dir nahen und so können wir dich loben und preisen für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Demut, die du gezeigt hast als Beispiel für uns, was wirklich Demut bedeutet. Wir loben und preisen dich gerade jetzt in dieser Zeit, wo man sagt, wir seien in dem Advent, wo du ankommst. Du sollst bei jedem, bei uns hier ankommen, Herr, in jedem Herzen ankommen. Das ist das Wichtigste. Und wir bitten dich auch, dass du in dieser Welt wirklich bei den Menschen ankommst. Wenn bis jetzt nicht, dann wenigstens jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass du ankommst und Menschen veränderst, wie wir gehört haben. Wir loben und preisen dich dafür, dass wir solche Worte in der Bibel haben, die uns Mut machen, die uns anstoßen, die uns Kraft geben, die uns weitergehen lassen. In dir, in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Lob und Preis sei dir dafür. Wir danken dir, sei du mit uns diesen Tag noch und die kommende Woche bis zum nächsten Sonntag. Amen.